Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und bei uns geht es heute um ein Thema, bei dem Bildungswissenschaftler immer wieder betonen, wie wichtig es ist, Weiterbildungen für Lehrerinnen und Lehrer. Wir stellen einen Podcast vor, der Forschungserkenntnisse so aufbereitet, dass sie direkt im Klassenzimmer helfen können. Außerdem schauen wir nach Berlin. Dort ist die Umweltsenatorin Schreiner zurückgetreten, weil sie ihren Doktortitel verloren hat. Das Ganze mit mir heute am Mikrofon, Mathis Jungblut. Herzlich willkommen. Doktorarbeiten von Politikern, die stehen ja seit dem Fall zu Gutenberg vor mittlerweile 13 Jahren immer mal wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Vor allem dann, wenn etwas daran schlecht ist oder im schlimmsten Fall sogar abgeschrieben wurde. Plagiate wurden zum Beispiel bei der ehemaligen Bildungsministerin Schawan gefunden oder bei der FDP-Politikerin Koch-Merin. Heute ist die nächste Politikerin über eine offenbar plagiierte Doktorarbeit gefallen. Berlins Umweltsenatorin Manja Schreiner ist am Vormittag zurückgetreten, nachdem ihr die Doktorwürde der Uni Rostock aberkannt wurde. Meine Kollegin Claudia van Laak hat sich mit dem Fall befasst. Womit begründet die Uni Rostock denn den Entzug?
Ja, die Uni Rostock hat gesagt, Manja Schreiner hat in ihrer Doktorarbeit an der juristischen Fakultät, Thema war da Arbeitnehmerberücksichtigung im Übernahmerecht, also in dieser Doktorarbeit gab es eine Vielzahl von Zitaten, die sie nicht als solche gekennzeichnet hat. Also das heißt, da fehlen die Anführungsstriche. Die Uni Rostock hat gesagt, das Werk genügt nicht den Ansprüchen an eine wissenschaftliche Arbeit. Es gab dazu einen Beschluss des Fakultätsrates, der war einstimmig. Und zuvor hatten die Plagiatsucher von Vroniplag-Wiki auch die Dissertation untersucht von Berlins Verkehrs- und Umweltsenatorin und waren da gekommen auf 118 Seiten Plagiate von 169 Seiten. Also auf zwei Drittel der Seiten hatten sie Plagiate gefunden. Die Uni betont aber auch, die Versäumnisse, die seien nicht so wahnsinnig gravierend. Also wenn man das jetzt vergleicht mit den Doktorarbeiten von Annette Schawan oder Karl Theodor zu Gutenberg. Denn sie hat zwar die Zitate nicht gekennzeichnet, aber die Quellen, also die Originalquellen angegeben. Und was Manja Schreiner dazu sagt, hören wir jetzt.
Ich habe an keiner Stelle meiner Dissertationsarbeit vorsätzlich getäuscht oder betrogen. Als Privatperson werde ich deshalb gegen diese Entscheidung der Fakultät Widerspruch einlegen.
So Manja Schreiner. Wenn man das allerdings nachliest, weiß man, dass eine Täuschungsabsicht gar nicht erforderlich ist, um diese Doktorarbeit, den Doktortitel abzuerkennen, sondern es reicht schon, wenn diese Täuschung billigend in Kauf genommen wird. Also sie lässt das jetzt nochmal überprüfen. Es wird interessant sein, was dann daraus kommt.
Ja, aufgedeckt, Sie haben es gerade gesagt, wurde das Plagiat ja von Vroniplag. Das ist die gleiche Plattform, die schon zu Gutenberg zum Beispiel zu Fall gebracht hat. Und das ist ja schon über 13 Jahre her. Die vorliegende Dissertation ist auch aus dem Jahr 2007. Warum werden denn immer noch so viele Fälle bei Politikerinnen und Politikern gefunden?
Naja, man kann schon sagen, dass in den letzten 10 Jahren schon einiges passiert ist an den Hochschulen. Also seit diesem spektakulären Fall von Karl Theodor zu Gutenberg. Wir haben inzwischen ein Ombudsgremium für wissenschaftliche Integrität von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die Hochschulen, die nutzen inzwischen Plagiatssoftware zur Überprüfung von wissenschaftlichen Arbeiten. Das funktioniert allerdings nicht in allen Fällen, auch zuverlässig. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Uni Wien, die ist da sehr konsequent. Da müssen also alle Abschlussarbeiten zuvor überprüft werden auf Plagiate. Also man kann sagen, dass da die Unis nicht einheitlich vorgehen und die einen sind da strenger und die anderen nicht so streng.
Umweltsenatorin Schreiner ist heute zurückgetreten. Zwei andere Berliner Regierungsmitglieder, die haben ihren Doktor auch zuletzt verloren. Wie ging es dann bei denen weiter?
Naja, wir haben Franziska Giffey, die war Bundesfamilienministerin, ist 2021 zurückgetreten, als sich abzeichnete, dass ihr Doktortitel aberkannt wird von der Freien Universität Berlin. Anschließend ist sie allerdings angetreten als Kandidatin um das Amt der regierenden Bürgermeisterin, hat dann auch gewonnen und ihr Argument war immer, ich wurde gewählt, obwohl alle wussten, dass mir der Doktortitel aberkannt wurde. Jetzt ist sie Wirtschaftssenatorin. Ein zweiter Fall in der Senatskanzlei, der Chef der Senatskanzlei, das ist der CDU-Politiker Florian Graf, dem hat die Uni Potsdam bereits 2012 den Doktortitel entzogen. Nun könnte man sagen, sagen, okay, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Andererseits ist man ja Schreiner jetzt im Amt und bei den anderen ist es schon ein Jahr her, der Entzug des Doktortitels.
Berlins Umweltsenatorin Schreiner ist heute zurückgetreten, weil ihr Doktortitel aberkannt wurde. Informationen dazu hatte meine Kollegin Claudia van Laak. Vielen Dank dafür. Am Schulsport, da scheiden sich ja bekanntlich die Geister. Die einen sagen, er stärkt das Selbstbewusstsein und auch den Zusammenhalt in der Klasse. Die anderen sagen, nirgendwo sonst bekommt man derart seine Schwächen aufgezeigt wie in der Sporthalle und das deprimiert. Wie man aber auch die vermeintlich Unsportlichen zum Rennen, Werfen oder Springen motivieren kann, das zeigt ein Sportlehrer aus Offenbach. Er ist Teil eines bundesweiten Lehrerkollektivs, das Schulsport neu denken will. Afanasia Zwick stellt uns das Ganze vor.
Die 6. Klasse des Rudolf-Koch-Gymnasiums in Offenbach übt für ihre Abschlusspräsentation in Leichtathletik. In 4 Gruppen aufgeteilt bewegen sich die Schülerinnen und Schüler von einer roten Grundlinie zur anderen, einmal quer durch die Halle. Abresha Hoca ist aus der Puste.
Unsere Arme, die müssen oben bleiben und die meisten haben das nicht gemacht. Das ist sehr schwer, aber langsam wird's.
Die Gruppen sind zufällig eingeteilt. Ihr Lehrer ließ sie Spielkarten ziehen. Team Peak, Team Herz und so weiter. Der Schüler Matej Akisusic kennt den Vorteil.
Wenn man als Letzt gewählt wird, man denkt so, ja, ich bin jetzt schlecht, die wollten mich eigentlich gar nicht.
Gefordert sind synchrone Schritt- und Armbewegungen. Sportlehrer Christoph Walter.
In der Leichtathletik, da gibt es sowas, das heißt Lauf-ABC, also verschiedene Laufformen. Dann haben wir herausgefunden, man kann Add-ons dazu machen, zum Beispiel Armkreisen. Also es wird konditionell anspruchsvoller. Und dann gibt es große Laufteams bei Instagram, die machen einfach den gleichen Move synchron und das sieht dann cool aus. Und das versuchen wir jetzt als Klasse nachzumachen.
Der Social-Media-Trend motiviert die Klasse. Auch ihre Bewegungen sollen am Ende der Stunde gefilmt werden. Dem Sportlehrer dienen die Videos als Leistungsnachweis. Das Video als Ziel der Unterrichtsreihe war den Schülern von Beginn an klar. Ebenso die Deadline.
Heute ist halt fertig machen, leisten.
In die Bewertung fließt aber noch mehr ein.
Die Leistungssituation macht nicht die Sportnote fest. Also für eine sehr gute Sportnote, finde ich, sollte man im Sportunterricht sehr gut mitmachen. Man ist in solchen Gruppensituationen voll dabei. Man klatscht in die Hände und sagt, auf geht's, Leute, man ist motivierend. Und wenn man hier auch im Sport seine Rolle findet, die man vielleicht im Klassenraum nicht so hat, dann ist es natürlich auch richtig gut.
4 Doppelstunden hat der Sportlehrer für die Einheit konzipiert. Ob seine Schüler es zeitlich schaffen, auf welche Schritt- und Armfolge einigt sich jede Gruppe und wie fügen sich die sportlich Schwächeren ein?
Was machen die? Es war voll schwer, im Kreuzschritt anzufangen. Und wir haben ja auch ein paar dabei, die sind wirklich koordinativ nicht gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so klappt.
Sagt Christoph Walter. Seine Erfahrung will er teilen. In dem Lehrerkollektiv Wir machen Sportunterricht, kurz WIMASU, sammeln Sportlehrkräfte bundesweit ihre Ideen online. Sie erproben verschiedene Sportarten wie Gummitwist und Minigolf, erweitern Klassiker wie Handball, nehmen Neuartiges wie Bouldern auf. Ihr Credo, guter Sportunterricht begeistert alle Kinder. Ob sie mittags im Verein spielen oder lieber auf dem Sofa sitzen. Alle können mitmachen und alle haben Spaß. WIMASU-Gründer Janis Veit aus Frankfurt nennt das Beispiel Fangen.
Es gibt super langsame und super schnelle. Und da haben wir dann die Idee so aus Computerspielen genommen, dass wir sagen, man kann jemanden verfluchen und man kann so einen Zaubertrank bekommen und ein Fluch kann sein. Man kriegt einen Medizinball in die Hand als Superschneller oder die langsamere Person hat so ein leichtes Schwungtuch und wenn es wirft, darf die schnelle Person sich nicht mehr bewegen.
Trickreiche Anleitungen für Lehrkräfte, kinderleicht erkennbare Grafiken für Schüler. Das vermisste Veit im Sportstudium. Inzwischen hat das Lehrerkollektiv 80 Unterrichtsreihen veröffentlicht. Manche davon probiert Walter auch in der 6b.
Oft kennen wir das Spiel gar nicht. Wenn uns dann die Regeln erklärt und sich cool anhört, dann haben wir auch direkt Bock, das zu machen.
Ich würde lieber mehr Aufwärmspiele spielen.
Wenn wir so Turniere haben, dann sagt er uns immer so, ihr schafft es, auch wenn wir verlieren, wir sind eine gute Klasse. Das macht mich sehr glücklich.
Die letzte repräsentative Studie zum Schulsport in Deutschland, die Sprintstudie, liegt knapp 20 Jahre zurück. Umso wichtiger findet Veit, die Beiträge auf der Online-Plattform wissenschaftlich durch Forschungen von Sportprofessoren zu stützen.
Wir haben so einen Wissensbereich, wo wir Autoren finden, die in ihrer Expertise kurz und knapp sagen, das und das sind die empirischen Untersuchungen dazu.
Zurück in der Turnhalle. Abrecha ist nicht ganz zufrieden.
Das Überkreuzlaufen könnte eigentlich besser sein, aber für diese kurze Zeit war es gut. Ich bin stolz auf mein Team.
Fleißig tauschen sich Sportlehrkräfte weiter über neue Unterrichtsideen aus. Christoph Walter ist inspiriert. Für ihn und seine Klasse steht als nächstes das Einradfahren an.
Welche Kompetenzen bringen Quereinsteiger mit in den Lehrerberuf? Können Noise-Canceling-Kopfhörer im Unterricht bei der Konzentration helfen? Und welche Rolle spielt die Lehrer-Schüler-Beziehung bei Unterrichtsstörungen? Das sind Themen, die in der Schulforschung gerade besprochen werden und für Lehrerinnen und Lehrer sicher sehr interessant sind, nur haben die selten im Schulalltag Zeit, sich mit wissenschaftlichen Artikeln zu diesen Themen zu beschäftigen. Deswegen haben Wissenschaftlerinnen der Uni Köln den Podcast Wissenschaft Lehrkraft ins Leben gerufen. Er soll ein digitales Weiterbildungsangebot sein, der aktuelle Fragen aus der Bildungswissenschaft aufgreift und für die Arbeit im Klassenzimmer aufbereitet. Moderiert wird das Ganze von der Sonderpädagogin Dr. Jennifer Karnes von der Uni Köln. Und mit ihr kann ich darüber sprechen. Schönen guten Tag, Frau Karnes.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Wie sind Sie denn auf die Idee für diesen Podcast gekommen?
Also ich bin selber von Haus aus Lehrkraft, wie Sie gerade schon gesagt haben, und dann zurückgekehrt an die Uni und habe festgestellt, es gibt eine riesengroße Lücke zwischen dem, was in der Uni geforscht wird und zwischen dem, was später im Klassenzimmer ankommt. Das habe nicht nur ich festgestellt, da gibt es auch Studien zu. Es gibt keinen Bereich in der Forschung, bei dem es einen so großen Science-Practice-Gap gibt, also eine Wissenschaftspraxislücke gibt wie in der Sonder- und Pädagogik. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was wir erkennen und dem, was umgesetzt wird, da versuche ich gegenzuwirken und möchte unsere Forschungsergebnisse leichter implementierbar machen für die Lehrkräfte, die in der Unterrichtspraxis tätig sind.
Wie suchen Sie denn Studien oder auch die Themen aus, die dann im Podcast vorkommen?
Zum einen ist es so, dass wir in einer ersten Studie Lehrkräfte befragt haben und gefragt haben, was wäre denn das, was sie brauchen, dass ein Podcast für sie attraktiv ist. Und da haben wir schon so ein bisschen rausgefiltert, was sind denn Themenblöcke, die für die Lehrkräfte auch interessant sind. Zum anderen über den Podcast selbst. Das heißt, auch da gibt es immer wieder die Frage, was für Themen möchten die Hörenden gerne demnächst mal hören. Und ich recherchiere relativ viel, sowohl über Social Media als auch über die gängigen Fachportale, in denen wir als WissenschaftlerInnen ja auch unsere Ergebnisse veröffentlichen und wähle da dann aus. Versuche mir dann so ein bisschen zu überlegen, was könnte für die Lehrkräfte auch eben implementierbar sein. Also das muss eben schon, dass der Anspruch ist da, dass es in die Praxis getragen werden kann, nachdem die Lehrkräfte was gehört haben.
Ja, die aktuelle Folge geht ja um Medienkompetenz. Und es gibt ja mittlerweile immer wieder so pseudowissenschaftliche Studien, gerade auch im Bildungsbereich, die entweder aus dem Kontext gerissen werden oder auch einfach unsauber durchgeführt werden. Wie wichtig ist denn Medienkompetenz für Lehrerinnen und Lehrer, aber auch natürlich für Schülerinnen und Schüler, so Stichwort Demokratiebildung?
Ja, das ist genau der Punkt. Es ist eben enorm wichtig. Also die Lehrkräfte können genau wie wir ja auch allesamt nicht so ganz mithalten mit der Geschwindigkeit, die die Entwicklung gerade in dem Bereich ja auch aufgenommen hat. Und dann braucht es eben umso mehr so eine Nachrüstung für Lehrkräfte, wo sie gucken können, wie kann ich eben mein Know-how nochmal erweitern. Und hier geht es eben, genau wie Sie es gerade gesagt haben, nicht nur darum, dass die SchülerInnen mündige KonsumentInnen werden, sondern eben auch darum, dass Lehrkräfte nutzen können und anbieten können. Und das hat ja viele verschiedene Ebenen. Und die genau zu beleuchten, das versuchen wir in Folgen wie dem Podcast.
Bei diesen Studien, die ich gerade angesprochen habe, da geht es ja dann auch oft dazu, vorgefertigte Aussagen irgendwie mit Studien zu unterlegen, die dann schnell auch auf Social Media Echo finden. Wie können denn Kinder oder Schülerinnen und Schüler das auch kritisch einordnen?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die SchülerInnen wissen, dass sie eben gerade bei den Quellen, die sie verwenden, immer noch mal nachforschen, ist das eine Quelle, der ich vertrauen kann. Also wenn ich beispielsweise auf der anderen Ebene jetzt als die Wissenschaftlerin, wenn ich auswähle, welchen Artikel möchte ich denn gerne mal vorstellen in meinem Podcast, dann wähle ich ja nicht nur, da ist ein Artikel erschienen von einer Person, die Wissenschaftlerin ist, sondern gucke ich eben, dass das im Blinded Peer Review Verfahren ist, dass das in einer angesehenen Fachzeitschrift passiert ist etc. Und SchülerInnen müssen auch wissen, auf welchen Seiten finde ich Informationen, denen ich trauen kann, auf welchen Seiten nicht und wie kann ich eben gerade in einer Zeit, in der wir leben, die so sehr postfaktisch ist, was da ja gerne mit benutzt wird, wie sie eben ihre Quellen überprüfen können. Das ist absolut wichtig, dass sie da kompetent drin werden.
Kommen wir nochmal so zum Podcast Alltag zurück, sage ich mal. Haben Sie schon Rückmeldungen bekommen, wie die Erkenntnisse, die Sie dort weiterreichen, konkret auch im Klassenzimmer geholfen haben?
Na, da sind wir gerade dran. Das ist ein sehr spannendes Thema. Der Podcast geht quasi, was meine eigene Forschung betrifft, jetzt in die vierte Runde. Das heißt, nach dieser Online-Befragung, die ich vorhin gesagt habe, gab es danach eine Runde, bei der wir Lehrkräfte interviewt haben, die Podcasts hören durften, noch bevor die veröffentlicht waren, und Rückmeldungen gegeben haben, was ihnen fehlte, was sie brauchten. In der zweiten Runde wurde das dann verändert und ergänzt und angepasst. Und danach gab es erst die Veröffentlichung. Und jetzt im nächsten Schritt werden wir einzelne Folgen veröffentlichen, bei denen ganz gezielt die Aufforderung an die Hörenden geht, dass sie versuchen sollen, das zu implementieren. Das heißt, da versuchen wir dann eben Methoden vorzustellen in diesen speziellen Folgen, die auch für eine ganz große Bandbreite an Hörenden attraktiv sind. Also nicht nur für Klasse 2, sondern auch für Klasse 9 einsetzbar sind. Und nicht nur im Matheunterricht, sondern eben auch im Englischunterricht und im Erdkundeunterricht. Mit dem Ziel dann herauszufinden, wo haben die Lehrkräfte für sich den Mehrwert und wo nicht. Und das wird dann wieder über eine Online-Befragung und qualitative Interviews stattfinden.
Sie sind ja Angestellte der Universität zu Köln. So wie ich das verstanden habe, machen Sie diesen Podcast ja aber mehr oder weniger in Ihrer Freizeit. Müsste es solche Angebote nicht auch mehr von staatlicher Seite geben, also niedrigschwellige Lehrerweiterbildung?
Absolut. Und auch das ist eins meiner Ziele, dass das eben verankert werden soll. Das heißt, dass wir eben in der Lage sind, diese, ich nenne das immer Fortbildungsnuggets, weil es eben so kleine Elemente sind. Und On Demand ist auch ein Begriff, der mittlerweile ja gang und gäbe ist. Aber dass diese Fortbildungsnuggets On Demand, die für Lehrkräfte viel mehr und viel größenflächiger irgendwie angeboten werden müssen. Warum? Lehrkräfte brauchen niedrigschwellige Angebote. Lehrkräfte brauchen Angebote, die genau auf das zugeschnitten sind, was sie gerade an Bedarfen haben. Wir wissen, dass Lehrkräfte stark belastet sind und da wenig Kapazitäten übrig bleiben. Und wenn wir dann wollen, dass sie bereit sind, sich auf etwas einzulassen, dann muss es eben auch wirklich stimmen. Das heißt, dann muss ich gucken, passt das für meine Lerngruppe und für meine Möglichkeiten, für mein Fach? Und wenn ja, dann kann ich quasi einen Mehrwert daraus ziehen. Und wenn das ein Fortbildungstag ist mit 8 Stunden, wo ich die Schulleitung fragen muss, kann ich mir bitte frei nehmen, dann ist das eben weniger attraktiv für mich als Lehrkraft, als ich höre das auf dem Weg zur Arbeit oder wieder zurück nebenher und kann sagen, ach ja, das war gut, das probiere ich mal aus. Und das sollte definitiv besser verankert werden, ja.
Der Podcast Wissenschaft Lehrkraft soll eine digitale Weiterbildungsmöglichkeit für Lehrerinnen und Lehrer sein. Und er wurde dafür jetzt vom Stifterverband ausgezeichnet. Ich habe mit einer der Autorinnen gesprochen, Dr. Jennifer Karnes. Vielen Dank dafür. Und dann haben wir am Ende noch diese Meldung. Die Kultusministerkonferenz hat heute Zahlen herausgegeben, wie sich die Zahl der Studienanfänger in den kommenden Jahren entwickeln wird. Demnach rechnet die KMK mit einem deutlichen Anstieg. Bis 2035 soll es über 12% mehr Erstsemester geben. Als Gründe nannte die KMK vor allem die Zuwanderung, aber auch eine ansteigende Geburtenrate. Und für heute war es das bei uns bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie uns zugehört haben.